Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die deutschen Tornado-Aufklärungsflugzeuge sollen aus Afghanistan abgezogen werden. Das hat Verteidigungsminister zu Guttenberg angekündigt. Seit 3,5 Jahren machen die Maschinen Luftbilder von Taliban-Stellungen. Diese Aufgabe sollen nun ferngesteuerte Kleinflugzeuge übernehmen. Statt der Luftwaffensoldaten will die Bundeswehr mehr Ausbilder nach Afghanistan schicken, die beim Aufbau der eigenen Armee des Landes helfen.
Ausgemustert. Die 6 Tornados der Bundeswehr werden in Afghanistan jedenfalls nicht mehr gebraucht. Im November kehren 90 Soldaten mit ihren Aufklärungsjets an ihren Heimatstützpunkt in Schleswig-Holstein zurück. Die frei werdenden Ressourcen will der Verteidigungsminister in die Ausbildung afghanischer Soldaten stecken.
Es ist von meiner Seite entschieden worden, dass wir die Tornados aus Afghanistan abziehen werden und dass wir gleichzeitig wie bisher einen Schwerpunkt auf die Ausbildung in Afghanistan, auf Schutz und Ausbildung der Bevölkerung wie eben auch afghanischer Sicherheitskräfte legen werden.
Den Abzug der Tornados hatte der US-Kommandeur der ISAF-Truppen Petraeus gefordert, weil die deutschen Aufklärer teuer und ineffizient waren. Denn 3 Jahre lang bekamen die Auswärter ihre Bilder erst nach der Landung zu Gesicht. Künftig sollen nur noch unbemannte Drohnen eingesetzt werden, die ihre Daten in Echtzeit, also live, senden können. Der Abzug der Tornados, deren Einsatz rund 200 Millionen Euro gekostet hat, stieß bei der Opposition auf Zustimmung. Der Linkspartei geht er nicht weit genug.
Wir fanden ja schon den Einsatz der Tornados immer falsch und insofern finden wir den Abzug natürlich völlig richtig. Ich mache mir bloß große Sorgen, dass andere das nutzen, um darüber zu diskutieren, noch mehr Soldaten hinzuschicken. Wir meinen, es muss der Beginn des Abzugs sein.
Doch der kommt für die Regierung erst in Frage, wenn die afghanische Armee die aufständischen Taliban in Schach halten kann.
Deswegen ist es wichtig, jetzt mit aller Kraft und mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln auch die Polizei und die Armee in Afghanistan auszubilden.
Und das geschieht auch draußen, auch im Einsatz. Die deutschen Ausbilder, die jetzt anstelle der Tornado-Besatzung nach Afghanistan geschickt werden, müssen deshalb verstärkt mit gefährlichen Kampfhandlungen rechnen.
Die Deutsche Bischofskonferenz will die Opfer von sexuellem Missbrauch finanziell entschädigen, hat sich aber noch nicht auf konkrete Summen festgelegt. Der Vorsitzende der Konferenz, Zollitsch, kündigte auf der Herbstvollversammlung in Fulda an. Entsprechende Vorschläge würden noch im Detail ausgearbeitet und in der kommenden Woche vorgelegt.
Abschlussgottesdienst der Bischöfe am Abend in Fulda. Obwohl es die katholische Kirche vermeiden wollte, stand die 4-tägige Konferenz ganz unter dem Eindruck der Fälle sexuellen Missbrauchs. Am Ende war der Druck der Öffentlichkeit so hoch, dass die Bischöfe nun doch bereit sind, die Opfer materiell zu entschädigen, wenn auch nur zögerlich.
Wir sind bereit, auch zu finanziellen Leistungen zu helfen. Die Frage Entschädigung ist ein schwieriger Begriff. Wie kann man so etwas schwierig entschädigen? Aber wir sind bereit, auch finanziell mit einzusteigen.
Die Details dieser Zahlungen wurden nicht festgelegt, aber ein Konzept, das neben Entschädigungen auch therapeutische und psychologische Hilfen umfasst. Dieses soll aber erst nächste Woche beim runden Tisch, bestehend aus den Vertretern der katholischen und evangelischen Kirche sowie staatlichen Einrichtungen unter Leitung der Bundesregierung, beraten werden. Damit machten die Bischöfe noch einmal deutlich, dass sie die Fälle sexuellen Missbrauchs als ein gesamtgesellschaftliches Problem ansehen und nicht nur als ein Problem der katholischen Kirche. Genau hieran knüpfen viele Beobachter ihre Kritik.
Es reicht auch nicht aus, nur auf die einzelnen Täter zu verweisen. Die katholische Kirche selber hat auch eine institutionelle Verantwortung, denn sie hat ja oft auch Täter versetzt. Sie hat den Missbrauch verschwiegen und vertuscht. Und dazu sollte sie sich bekennen. Und dazu sind auch Entschädigungszahlungen notwendig.
Deutlich konkreter wurden die Bischöfe bei den Maßnahmen, wie Missbrauchsfälle verhindert werden sollen. So müssen Mitarbeiter künftig etwa ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Auch gibt es neue Beschwerdemöglichkeiten. Damit hofft die katholische Kirche wieder Vertrauen zu gewinnen und den Exodus ihrer Mitglieder zu stoppen.
Die Daten von Millionen Kontoinhabern werden offenbar ohne rechtliche Grundlage dauerhaft gespeichert und ausgewertet. Nach Recherchen von NDR Info sind Kunden betroffen, die mit EC-Karte zahlen. Ihre Daten würden vom EC-Netzbetreiber EasyCash gesammelt, unter anderem auch, um Aussagen über die Zahlungsfähigkeit der Kartenbesitzer treffen zu können. Das Unternehmen selbst weist die Vorwürfe zurück. Die Datenschutzbeauftragten der Länder prüfen zurzeit rechtliche Konsequenzen.
Bezahlen mit der EC-Karte, für viele Kunden Alltag. Was sie nicht wissen, wenn sie den Kassenbon unterschreiben, also mit dem sogenannten Lastschriftverfahren zahlen, kann es sein, dass ihre Daten dauerhaft gespeichert und ausgewertet werden.
Ich finde es insofern erschreckend, als man überhaupt nicht die Erwartung hat, dass wenn man an der Supermarktkasse bezahlt, die Firma, mit der man Geschäfte macht, plötzlich weiß, wie man wirtschaftlich dasteht.
So geschehen bei EasyCash, dem Betreiber eines EC-Kartennetzes. Nach Recherchen von NDR Info steht fest, dass EasyCash bei jeder dieser Zahlungen Betrag, Zeitpunkt, Ort der Zahlung sowie Konto- und Kartendaten gespeichert hat. Die Daten von 50 Millionen Konten in Deutschland hat EasyCash so gesammelt. Das allein ist datenschutzrechtlich erlaubt. EasyCash hat aber, so NDR Info, diese Daten dauerhaft gespeichert und ausgewertet. Das Unternehmen nutze die Daten nicht nur für die Zahlungsabwicklung, sondern auch, um aus den Daten auf die Zahlungsfähigkeit der Kunden zu schließen.
Es werden keine personenbezogenen Daten weitergegeben, was wichtig ist hier zu sagen. Und es werden auch keine Daten an dritte Unternehmen weitergegeben.
Datenschützer sehen das anders, denn mit diesen Daten könne ein Profil über jeden einzelnen Kunden erstellt werden.
Das ist letztlich nichts anderes als das, was Auskunfteien machen, was hier allerdings von EasyCash ohne die gesetzlichen Voraussetzungen dann durchgeführt wird.
Erste Einzelhändler haben mittlerweile erklärt, dass sie auf die Nutzung solcher Kartendaten von EasyCash verzichten, denn es gäbe zahlreiche ungeklärte Fragen.
Nach einer Reihe von Vorwürfen ist der Brandenburger Innenminister Speer zurückgetreten. Der Parteifreund von Ministerpräsident Platzek, SPD, begründete seine Entscheidung damit, er wolle Schaden vom Amt und von der rot-roten Koalition abwenden. Speer war unter Druck geraten, einerseits wegen umstrittener Geschäfte während seiner Zeit als Finanzminister und andererseits, nachdem angebliche Details aus seinem Privatleben in die Öffentlichkeit gelangt waren.
Ende einer Dienstzeit. Eilig hatte Rainer Speer eine Pressekonferenz einberufen. Der Innenminister Brandenburgs verteidigte noch einmal seine Arbeit. Vorwürfe gegen ihn wies er zurück. Trotzdem zieht er Konsequenzen.
Ich werde im Hinblick auf die Arbeit der Koalition um Schaden von dem Amt meiner Partei, dieser Koalition abzuwenden, heute zurücktreten mit Wirkung sofort.
Speer stolpert über eine Affäre, die immer größere Ausmaße angenommen hat. Im Oktober vergangenen Jahres meldete er sein Notebook als gestohlen, ein Computer, von dem aus er Privatangelegenheiten und Regierungsgeschäfte steuerte. Seit einigen Wochen kursieren nun E-Mails in Medienkreisen, die von jenem geklauten Rechner stammen sollen. Seitdem wuchs der Druck. Die Vorwürfe: In seiner Zeit als Finanzminister soll Speers Ministerium ein Grundstück im Landeseigentum unter Wert verschleudert haben. Speer hat das zurückgewiesen. Außerdem aber ist nun die Rede von einem angeblich nicht ehelichen Kind, für das der Staat und nicht er den Unterhalt bezahlt haben soll. Obwohl noch nicht klar ist, was an den Vorwürfen dran ist, ist der öffentliche Druck offenbar zu groß geworden. Mit Speer verliert der Ministerpräsident seinen engsten politischen Weggefährten.
Ich bedauere diese Entscheidung zutiefst. Ich habe allein andererseits hohen Respekt davor.
Speers Nachfolger im Amt des Innenministers soll der bisherige Fraktionschef Dietmar Woidke werden.
In der Affäre um eine möglicherweise illegale Parteienfinanzierung in Niedersachsen haben Beamte des Landeskriminalamtes mehrere Gebäude in und um Wolfsburg durchsucht, darunter auch das Rathaus. Die Staatsanwaltschaft untersucht, ob 2003 der Wahlkampf der CDU Niedersachsen aus Mitteln der Stadtwerke mitfinanziert worden ist. Nach der Landtagswahl in jenem Jahr wurde der heutige Bundespräsident Christian Wulff Ministerpräsident des Landes. Die Stadtwerke und die CDU Niedersachsen weisen die Vorwürfe zurück. Am Sitz der Vereinten Nationen in New York hat die diesjährige Generaldebatte begonnen. Dabei werden Vertreter von mehr als 100 Mitgliedstaaten sprechen. Einer der ersten Redner war US-Präsident Obama. Er äußerte die Hoffnung, dass bis zur nächsten Vollversammlung in einem Jahr ein Friedensabkommen im Nahen Osten geschlossen werden könne. Dann könne ein unabhängiges Palästina als neues Mitglied in die UN aufgenommen werden. Die Generaldebatte dauert mehrere Tage. Der deutsche Außenminister Westerwelle wird am Samstag sprechen.
In Frankreich haben erneut Hunderttausende gegen die geplante Rentenreform von Präsident Sarkozy demonstriert. Nach Angaben der Gewerkschaften gingen knapp 3 Millionen Menschen auf die Straße. Die Polizei sprach von rund 1 Million Teilnehmern. Die Gewerkschaften hatten besonders zu Streiks im Schienen- und Luftverkehr aufgerufen. Die Proteste richten sich vor allem gegen eine deutliche Anhebung des Renteneintrittsalters. Mit der Reform will die Regierung unter anderem die ausufernde Staatsverschuldung senken.
Vor der Küste Englands ist der größte Offshore-Windpark der Welt eröffnet worden. Mit der dort erzeugten Energie könnten bis zu 200.000 Haushalte mit Strom versorgt werden, teilte Vattenfall mit. Der schwedische Energiekonzern hatte 1 Milliarde Euro in den Windpark Thanet investiert.
Von der Küste im Südosten Englands aus kann man sie in der Ferne sehen. 100 Windräder, der weltgrößte Windpark im Wasser, sagt der Betreiber Vattenfall. 115 Meter hoch sind die Turbinen, die aus dem Ärmelkanal ragen. Sie sind Eckpfeiler britischer Energiepolitik, erklärt die konservativ-liberale Regierung.
Wir sind entschlossen, die grünste Regierung aller Zeiten zu werden.
Die Betreiber erhalten Rückenwind mit schnelleren Genehmigungen als anderswo und sie dürfen dichter an der Küste bauen. Ein Windrad ist stark genug, um pro Jahr 230 Millionen Tassen Tee zu kochen. Warum gibt es nicht längst mehr davon, fragen Umweltschützer. Der Anteil von Wind an unserem Energiemix ist klein, gerade mal 3%. Unsere Regierungen haben da zu wenig getan. Wind kann viel mehr. Länder wie Dänemark sind schon bei 30-40%. Britische Windmühlen sollen in 10 Jahren wenigstens 15% des Bedarfs decken. Die Aussicht entzweit die Landsleute. Besser als Atomkraftwerke, sagt der eine. Sein Nachbar widerspricht. Ich wohne hier. Mir ist der Anblick ein Dorn im Auge. Ein Anblick, der Alltag wird. Die Regierung plant weitere, noch größere Anlagen. Für die Energiepolitik erobern die Engländer das Meer zurück.
Trotz heftiger Kritik soll im US-Bundesstaat Virginia zum ersten Mal seit fast 100 Jahren eine Frau hingerichtet werden. Die 41-jährige Teresa Lewis wurde zum Tode verurteilt, weil sie den Auftrag zum Mord an ihrem Mann und ihrem Stiefsohn gegeben haben soll. Der oberste Gerichtshof wies einen Antrag, die Vollstreckung auszusetzen, heute zurück.
Die Rechtsmittel sind ausgeschöpft, Tod also per Giftspritze. Ein unfaires Urteil, sagen die Kritiker. Tatsächlich war Teresa Lewis vor Jahren härter verurteilt worden als 2 Mitbeschuldigte, obwohl sie selbst den Doppelmord nicht ausführte. Um an eine Lebensversicherung von $250.000 zu gelangen, so die Ermittlungen, habe sie ihren damaligen Liebhaber und einen weiteren Schützen dazu angestiftet, die Morde zu begehen. Der Richter sah sie damit als Hauptverantwortliche, obwohl ein Brief des Liebhabers auch ihn als möglichen Drahtzieher belastete. Die Todesstrafe ist nur für die allerschlimmsten Täter vorgesehen, sagt ihr Anwalt. Teresa ist davon weit entfernt. Wegen der Hintergründe hat der Fall unter Juristen Aufsehen erregt, weit über Virginia hinaus. Teresa Lewis' Intelligenzquotient liegt nur knapp über dem Wert, der sie juristisch als unzurechnungsfähig ausweisen würde. Wenn zudem die Schützen lebenslänglich bekamen und allein sie hingerichtet wird, stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Doch sowohl der Gouverneur als auch das oberste US-Gericht lehnten alle Gnadengesuche ab. Selbst aus dem fernen Europaparlament haben sich Urteilskritiker gemeldet, die Todesstrafe an sich schon für menschenrechtswidrig halten. Der Verurteilten dürfte auch das nicht helfen. Im Gegenteil, politischer Druck von außen, das sagen die Europäer sogar selbst, wäre wohl das Letzte, was die Verantwortlichen hier noch umstimmen könnte.
In Madrid ist ein bisher unbekanntes Gemälde Peter Bruegels des Älteren entdeckt worden. Experten des Museums Prado präsentierten den sensationellen Fund heute nach monatelangen Untersuchungen der Öffentlichkeit. Das Gemälde mit dem Titel Wein auf dem St. Martinsfest stammt aus dem 16. Jahrhundert. Es zeigt im typischen Stil Bruegels ein feuchtfröhliches Gelage in einem niederländischen Dorf beim Ausschank des ersten Weins des Jahres. Das millionenschwere Fundstück gehörte einem privaten Sammler, der das Gemälde zum Restaurieren in den Prado gegeben hatte. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 24. September.
Das Hoch beschert im Osten Deutschlands zunächst noch einen halbwegs freundlichen und trockenen Tag. Im übrigen Land sorgt der Ausläufer eines Nordseetiefs morgen für viele Wolken und teilweise kräftigen Regen. Westlich einer Linie Holstein, Osthessen, Baden fällt heute noch teilweise kräftiger Regen. Örtlich sind heftige Gewitter möglich. In der Osthälfte trocken und noch längere Zeit klar. Am Tag breitet sich der Regen langsam ostwärts aus. In einigen Regionen ist er kräftig, auch Gewitter sind dabei. Von der Lausitz bis nach Ostbayern bleibt es bis zum Abend noch trocken. Schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest, der in Schauer- und Gewitternähe stark bis stürmisch auffrischen kann. Im Südosten heute Nacht 6 bis 9, am Niederrhein milde 15 Grad. Morgen 14 Grad in der Eifel bis 25 an der Saale. Am Samstag überall mehr Wolken als Sonne. In der Südosthälfte zum Teil kräftiger Regen, Richtung Nordwesten nur einzelne Schauer. Am Sonntag ändert sich an diesem Wetter wenig. Auch die neue Woche startet unbeständig und noch etwas kühler.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen. Heute um 22.30 Uhr mit Susanne Holst. Darin Gegenmaßnahme, wie Fluglärm schädigt und wie er künftig bekämpft wird. Und Albtraum, wie ein Film die Schweizer Idylle zerstört.